Danke.
Danke, Herr.
Ja, ich möchte diese Predigt beginnen mit einer kleinen, ganz lieben, irgendwie ein bisschen fantastischen Geschichte. Sag mir, was wiegt eine Schneeflocke? Fragte die Tannenmeise die Wildtaube an einem schönen Wintertag. Nicht mehr als nichts, gab die Taube zur Antwort. Dann muss ich dir eine wunderbare Geschichte erzählen, sagte die Meise. Ich saß auf dem Ast einer Fichte, dicht am Stamm, als es die ersten Schneeflocken vom Himmel kamen. Nicht etwa heftig und mit Sturmgebraus, nein, leicht, lautlos, ohne Schwere, fast wie im Traum. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und Nadeln meines Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 waren es. Als die 3.741.953. Flocke niederfiel, nicht mehr als nichts, wie du sagst, brach der Ast. Dann flog die Meise davon. Die Taube, seit Noahs Zeiten schon Spezialistin in diesen Fragen, sagte zu sich nach einer kurzen Nachdenkpause: Vielleicht fehlt nur eines einzigen Menschen Liebe, um Frieden in die Welt zu bringen. Eine liebe, kleine, fantastische Geschichte. Und da Friede ja eben ein Thema der Bergpredigt ist, ein Thema von Weihnachten, ist alles so ein bisschen fantastisch, meinen wohl manche Menschen, ja, diesem Thema Frieden, den kann man nur mit solchen fantastischen Geschichten irgendwie näher kommen. Ja, vielleicht sogar ein bisschen beikommen. Wir wollen heute den zweiten Teil der Seligpreisungen und da kommt eben auch diese mit dem Frieden und noch eine andere, die, wie soll man sagen, auch nicht so ganz nach unserem Geschmack ist, denke ich mir, drin vor. Ich lese mal aber kurz, überblickhaft, jawohl, wunderbar, danke. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. War ein bisschen unklar, wie viel Saft da ist. Gehen wir mal eins weiter. Das ist schon eins zu weit. Okay, aber wir schauen mal. Wir fangen mit der ersten Seligpreisung an. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Diese Seligpreisung, die wollten wir eigentlich gar nicht hören. Nee, die passt uns nicht. Wir alle wissen, dass diese Seligpreisung nicht so ganz uns beschreibt. Ich glaube, ich möchte es ganz persönlich sagen, du und ich wissen, dass unser Herz nicht so, nein, ich möchte erst anfangen mit den Gedanken, dass unsere Gedanken nicht so rein sind und damit wohl auch unser Herz auch nicht, wie es hier verlangt wird. Das ist schwierig. Dieser Gedanke übrigens, dass man vor Gott ein reines Herz haben muss, den finden wir schon im Alten Testament. Mit anderen Worten aber, jetzt hatten wir das eben, glaube ich, das Richtige. Genau, Psalm 24, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Großes Fragezeichen. Antwort, wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist, da haben wir es, ein reines Herz, der kann zu Gott kommen, der kann in seine Nähe kommen, in sein Heiligtum. Und auch im Alten Testament finden wir schon, dass das menschliche Herz irgendwo wirklich ein Problem hat, ist. Der Jeremia hat gesagt, trügerisch ist das Herz, mehr als alles, unheilbar ist es. Wer kennt sich damit aus? Ich, sagt der Herr, bin es, der das Herz erforscht. Und dann kommen, und das ist natürlich Gottes Reden zu den Propheten, die Propheten auch schon mit einer Lösung, aber einer Radikallösung, wenn es um das menschliche Herz geht. Und offensichtlich war schon im Alten Testament klar, es kann nur eine Radikallösung sein, wenn das menschliche Herz aus diesem unheilbaren Zustand in einen geheilten Zustand hineinkommen soll. Ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Herzverpflanzung, so radikal muss es sein, sagt der Prophet Hesekiel, ein bisschen drüber schmieren, irgendwas, vielleicht Heilsalbe oder sowas, wird es nicht wirklich heilen, das reicht so nicht. Genau diese Aussagen über das menschliche Herz finden wir in den Worten Jesu an verschiedenen Stellen. Wenn du eins weitergehst, dann einmal im Markus 7 sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das macht den Menschen unrein. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen kommen heraus die bösen Gedanken, Ehebruch, Diebstahl, Mord. Und diese Liste geht eigentlich noch ein bisschen weiter, ich habe nicht alles zitiert. Also das menschliche Herz ist das Zentrum der Probleme, die der Mensch, die wir als Menschen haben, wenn wir uns ja, Gott nähern wollen. Und dann sagt Jesus aber auch an einer anderen Stelle zu Nikodemus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Auch da ist Jesus so klar, wie eben auch im Alten Testament die Propheten, die sagen, da muss eine grundlegende Erneuerung, ein Herzaustausch sozusagen geschehen. Und Jesus sagt, ja, da muss eine neue Geburt geschehen, eine grundsätzliche Totalerneuerung, nicht nur so etwas drüber zu wischen. Da haben wir die Grundlage jetzt gelegt, damit wir sozusagen umgehen können mit dieser Seligpreisung. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wenn unser Herz gereinigt von Gott und erneuert wird, ja, geheiligt, ja, ausgetauscht sozusagen, also grunderneuert wird, dann können wir zu Gott kommen. Jesus sagt es ja auch eben, eine neue Geburt. Und er ist gekommen, um diese neue Geburt möglich zu machen. Eine geistliche Geburt durch den Heiligen Geist von innen her. Wenn jetzt aber wir als Christen vor Gott stehen und sagen, Herr, du hast mir ein neues Leben geschenkt. Du hast mein Herz ganz und gar erneuert, wie ausgetauscht, wie eine Herzverpflanzung. Jetzt bin ich und darf ich tatsächlich geheiligt vor dir stehen. Der Apostel Paulus schreibt ja an die Korinther, am Anfang sagt er, nennt er sie Geheiligte und dann Heilige. Aber nur heilig, weil sie geheiligt sind. Und so ist es mit uns. wenn wir vor Gott stehen und Gott uns in Jesus Christus als Heilige sozusagen sieht, dann doch nur deshalb, weil wir Geheiligte sind durch den Opfertod Jesu Christi. Jetzt aber, wo wir das sind, jetzt sagt Gott, und das ist sozusagen auch drin in dieser Botschaft, selig sind, die reines Herzens sind, dass wir als solche jetzt auch leben dürfen, leben können durch die Kraft Gottes und des Heiligen Geistes in uns und leben sollen. Eins weiter mal wieder. Jaget dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also diesen geheiligten Zustand, den Gott uns durch Jesus Christus schenkt, dem dürfen, sollen wir auch jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Der Apostel Johannes, und das ist die nächste Folie, drückt das ein bisschen anders aus. Er spricht von der Liebe Gottes zu uns und von dem, dass wir eben Kinder Gottes, zu Kindern Gottes gemacht worden sind. Und dann sagt er, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar, noch nicht so ganz sichtbar geworden, was wir einmal sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar werden wird, werden wir ihm, Jesus Christus, gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und dann die Schlussfolgerung, und jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie auch jener, nämlich der Herr, rein ist. Gott schauen, ihn sehen, wie er ist. Was folgt daraus für uns heute? Für den Apostel Johannes ist klar, immer wieder neue Reinigung durch das Blut Jesu. Immer wieder neu in Demut vor Gott treten und sagen, Herr, heute ist mein Herz nicht so rein geblieben, meine Gedanken waren nicht so rein, wie du dir das vorstellst, wie du das von mir erwartest, weil du es ja mir geschenkt hast. Jetzt erwartest du, dass ich auch so leben lerne, aber heute war es nicht immer so. Vergib mir, reinige mich wieder neu. Danke dafür, dass du es tust. Das ist nicht nur also, oder es ist nicht eine fantastische Geschichte, diese Sache mit dem reinen Herzen. Es ist geistliche Wahrheit als Grundlage dafür da. Und deshalb ja, müssen wir auch nicht Angst haben vor dieser Seligpreisung, die, wo ich am Anfang gesagt habe, ja, die passt uns nicht, aber Gott hat es alles gemacht, dass wir sagen können, Herr, in dir danke. In dir ist die Möglichkeit da, du hast alles für mich gemacht und möglich gemacht. Ich kann nur staunen und immer wieder neu danken. Dann kommt die nächste Seligpreisung. Die siebte: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ich möchte mit dem Lebenszeugnis sozusagen einer jüdischen Frau beginnen. Das ist ja irgendwie mein Zettel verrutscht. Eine jüdische Frau erzählt: Mein ganzes Leben lang kannte ich nur Angst. Schon als Kind, als meine Eltern von SS-Leuten abgeholt wurden, Angst erlebte ich. Auch als ich mit gefälschten Papieren leben musste und niemals sicher war, dass man meine Identität nicht aufspüren würde, entdecken würde, wer ich wirklich bin. Und dann schließlich ist auch genau das geschehen. Im Konzentrationslager lebte ich in Angst unter Menschen, die um mich herum gestorben sind. Dann kam ich endlich zu meinem Volk in das Land Israel und erlebte wieder die Angst in den Kriegen und in den militärischen Einsätzen meiner Söhne. Einer davon wurde beim Yom Kippur-Krieg so verwundet, dass er, hier heißt es, ein Krüppel ist, ein Wort, das man heute nicht mehr eigentlich sagt. Nun stehen meine Enkel mit Maschinenpistolen und Schlagstöcken in den besetzten Gebieten. Und wieder sind meine Tage und Nächte von Angst erfüllt. Wann werden wir endlich aus dieser Angst und Not befreit sein? Es ist aller Menschen stärkste Sehnsucht nach dem König des Friedens und dem Heiland, der alle Wunden und die Sehnsucht, alle Wunden heilt und die Sehnsucht stillen kann. Die Sehnsucht nach Frieden. Und das war ja die fantastische Geschichte am Anfang, die ich dort hingestellt hatte. Aber auch hier möchte ich eben damit beginnen, dass es nicht nur eine fantastische Sache ist, wenn in der Bibel vom Frieden auf Erden die Rede ist. Im Epheser Kapitel 2, da haben wir jetzt das nächste, ist davon die Rede, wie wir, wenn wir Friedensstifter sein sollen, Nachfolger Jesu sind. Weil er ist als Friedensstifter, als Friedefürst, ja, aber als Friedensstifter hier auf die Erde gekommen. Denn Christus selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern. Ich habe es hier nach der Neues Leben Bibel zitiert, damit man es einigermaßen gut verstehen kann. Er hat Frieden gebracht, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte, aus Juden und Heiden. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen. Durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen erschuf. Er hat sie in einem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Und ich habe noch ein bisschen weiter zitiert. Er ist gekommen und brachte die Botschaft des Friedens euch, die ihr fern von ihm war, die ihr nicht zum Volk Gottes gehörtet, und den Juden, die ihm nahe waren. Durch das, was Christus für uns getan hat, können wir jetzt alle, ob wir Juden sind oder nicht, in einem Geist zum Vater kommen. Hier haben wir die wunderbare Geschichte sozusagen in dem, was, ja, darüber, was Jesus getan hat, was seine Erlösung alles umfasst, nämlich tatsächlich dieses Niederbrechen aller Feindschaft zwischen Menschen und dass Menschen, woher auch immer sie kommen, in seinem Leib, in seiner Gemeinde zu einem neuen Volk werden können, wo Frieden untereinander herrscht. Auch dies ist das Tun des Herrn, dies ist das Tun Gottes, dies ist nicht unser Tun, sondern hier hat der Herr gewirkt. Und wenn wir nachlesen wollen, wie groß die Kluft damals wirklich war zwischen Juden und Heiden, dann müssen wir Apostelgeschichte 10 und 11 lesen, wo Petrus zu den ersten vollen Heiden geschickt wird, um ihnen das Evangelium zu bringen. Und Gott muss Petrus erstmal in einer Vision darauf vorbereiten. Er wäre sonst gar nicht in das Haus eines Heiden gegangen, weil er sich ja dort verunreinigt. Das war die Überzeugung der Juden. Nein, da ist so eine Riesenmauer, so ein hoher Zaun, da geht nichts. Und hier haben wir gelesen, Jesus hat diese Mauer niedergebrochen, sodass tatsächlich Judenchristen und Heidenchristen in einer Gemeinde ein neues Volk bilden können. Gottes Erlösungsplan, zu ihm gehörte nicht nur die Erlösung einzelner Menschen und auch die Erlösung eben von nicht jüdischen Menschen, sondern eben dieses Zusammenführen von allen seinen Kindern, von allen Kindern Gottes in einem neuen Volk, in einer neuen weltweiten Gemeinde, Judenchristen, Heidenchristen in einer Gemeinde. Darum haben ja die Apostel dann auch später gekämpft, dass es eben nicht auseinanderging zwischen diesen Gruppen in den Gemeinden. Versöhnung und Friede gehörte zur Erlösung durch Jesus von Anfang an dazu. Er ist also der Friedensstifter, dem wir nachfolgen, wenn wir sagen, wir wollen auch Frieden stiften. In dieser in diesem Werk sozusagen teilhaben. Ich möchte eine wunderbare Geschichte aus der Kirchengeschichte erzählen, wie jemand versucht hat, Frieden zu stiften, und zwar Franz von Assisi oder Franziskus, die Katholiken würden sagen, der heilige Franziskus. Er schloss sich 1219 nach Christus, also vor vielen, vielen hundert Jahren, dem Kreuzzug nach Damiette an, als Missionar. Natürlich nicht als ein Kämpfer, sondern als Missionar. Dieser Kreuzzug führte über Palästina, dann nach Ägypten. Dort in der Gegend der Mündung des Nils war das muslimische Heer unter der Führung von Sultan al-Kamil stationiert. Franziskus ging, als sie da in die Nähe kamen, der Muslime gleich rüber zu den muslimischen Soldaten. Er hatte ja nur eine braune Kutte, die Franziskaner bis heute, eine braune Kutte zusammengehalten mit einer Kordel, sonst nichts. Barfuß, keinen Stab, kein Geld, kein Essen für den nächsten Tag. So ist er darüber gegangen und die haben ihn auch nicht... Wir haben dann zunächst mal nichts anfangen müssen, mit ihm natürlich. Er hat den Soldaten angefangen zu predigen, das Evangelium. Weiß ich nicht, ob er einen Dolmetscher da gleich gefunden hat. Jedenfalls, er kam dann auch zum Sultan, wurde zum Sultan gebracht. Und er hatte sich eigentlich drei Ziele, so wird berichtet, dass sich Franziskus drei Ziele gesetzt hatte. Erstens, er wollte den Sultan zu Jesus Christus bekehren. Das war sein oberstes Ziel. Darum hat er Gott gebeten. Zweitens, wenn das nicht möglich ist, jedenfalls will ich zum Frieden beitragen, dass hier nicht ein Gemetzel stattfinden soll, sondern dass hier ein Friede möglich wird zwischen den Christenheeren, die ja schon die letzten 200 Jahre, nach dem Jahr 1000 fing das ja an mit den Kreuzzügen, immer wieder da Soldatenheere hingeschickt hatten und mit den muslimischen Heeren gekämpft hatten, dass da Friede passieren könnte. Und drittens hat er gesagt, wenn das alles nicht gelingt, dann bin ich bereit, als Märtyrer zu sterben. Der Sultan hat ihn, wie ich schon sagte, empfangen, hat ihm Respekt erwiesen und hat ihm auch ein Geschenk gemacht, ein Signalhorn, so wie es die Muslime im Heer hatten, also wenn er das geblasen hätte, hätten die Muslime schon Soldaten gewusst, oh, da ist einer von uns da unterwegs. Zur Bekehrung des Sultans hat es nicht gereicht, auch nicht wirklich zu einem Frieden. Aber für mich ist das ein wirklich ganz, ganz beeindruckendes Beispiel für jemanden, der eben bereit ist, sein Leben in die Waagschale zu werfen und zu sagen, ich gehe da jetzt rüber und bitte um Frieden. Versuche hier die christliche Botschaft, die Botschaft von der Versöhnung und dem Frieden weiterzugeben. Natürlich kann man aus heutiger Sicht fragen, also ich wollte nur noch einfügen, Franz von Assisi hat nicht nur ein wunderbares Friedensgedicht geschrieben, Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist und so weiter, sondern hat eben sein Leben eingesetzt für den Frieden. Natürlich könnte man aus heutiger Sicht fragen, ja, wieso ist er nicht zum Führer des christlichen Heeres gegangen und hat gesagt, hier, ich gehe jetzt darüber, ich will schauen, ob es Frieden möglich ist, aber du, fang du mal an mit dem Frieden. So würden wir heute fragen und berechtigterweise, weil es gehören immer zwei Seiten dazu und eben die Christen waren ja keineswegs unschuldig an diesen schlimmen Dingen, die da passiert sind in dieser Zeit der Kreuzzüge. Jetzt möchte ich einen großen Sprung machen in unsere Zeit und von einer Friedensstifterin berichten. In Berlin, die Zeitung hat über sie geschrieben, als Serviceleistung betet sie an, dass da, wo Menschen verstritten sind und nicht mehr miteinander reden, für mindestens 50 Euro eben mal Kontakt aufzunehmen. Wenn die Leute ein bisschen mehr zahlen, dann würde sie eben auch mit einem Blumenstrauß zu der einer Partei gehen, zu der Feindpartei sozusagen, dessen, der ihr den Auftrag gibt, und da um Versöhnung und Frieden zu bitten. Sie berichtet, dass Leute natürlich dann total überrascht sind, wenn sie sich da meldet, aber dass durchaus positive Überraschung da ist und dass das auch bei manchen dann sich eine Gesprächsbereitschaft gleich mal einstellt und damit eben die Chance vielleicht zu einem Miteinander wiederzukommen, zu einem Frieden miteinander. Ich finde es, als ich es gelesen habe, hier von Axel Kühner, der berichtet darüber, eine sehr interessante Sache. Das ist schon auch das, was offensichtlich die Seligpreisungen sagen, was wir als Christen tun können, ja, vielleicht tun sollen, nämlich ja, als Friedensstifter uns auch hineinzustellen in Situationen, wo eben Unfriede herrscht. Ich möchte zur nächsten Seligpreisung gehen, genau, die achte. Und dann, diese beiden gehören nämlich ein ganzes Stück weit zusammen, aber zunächst mal, die selig sind, die der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Verfolgung als letztes, das ist die letzte Seligpreisung, die wird ja dann noch sozusagen persönlich übersetzt, vielleicht wenn du noch eins weitergehst, selig seid ihr, Vers 11 und 12, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen, seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Unsere geistlichen Väter und Mütter in der Reformationszeit, die haben etwas von diesen beiden Themen und die haben überhaupt von der Bergpredigt viel gewusst, weil es ihnen wichtig war, diese Lehre Jesu, wo sie empfunden haben, das ist für die wahren Nachfolger Jesu, das ist die Orientierung, an der wir uns halten müssen, wenn wir wirklich Nachfolger Jesu sein wollen. Und sie haben sowohl was Frieden stiften als auch verfolgt werden, viele, viele Erfahrungen machen müssen. 1525 hat das Ganze, wenn man so will, begonnen. Nächstes Jahr wird also von den Mennonitengemeinden weltweit, von allen, die sich als Täufergemeinden auf die Reformationszeit berufen, ein 500-jähriges Jubiläum gefeiert werden, weil im Januar 1525 wurden in Zürich die ersten Erwachsenen getauft auf ihren persönlichen Glauben, nicht nur sozusagen auf den Glauben der Eltern oder wie auch immer als Babys, sondern als Erwachsene auf ihren persönlichen Glauben. Damit ist diese Bewegung der Täufer wirklich in die Öffentlichkeit getreten und hat offiziell begonnen. Und damit hat eben auch das, was heute moderne Freikirchen sind, begonnen. Denn die Täufer sind herausgetreten, eigentlich aus der Unterordnung ein Stück weit unter die Obrigkeit. Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin, die Reformatoren haben sich ja mit den jeweiligen Obrigkeiten verbunden und die Kirchen, die entstanden, die neuen, waren Landeskirchen, wo die Obrigkeit, wenn man so will, da mitmachen musste ein Stück weit. Die Täufer haben damals gesagt, es kann nicht sein, dass eine weltliche Obrigkeit in der Gemeinde Jesu, um die es ja geht, irgendwie sich reinmischen kann, irgendwas zu sagen haben darf. Wir müssen, wenn wir Gemeinde Jesu wollen, frei sein von jeder obrigkeitlichen Bevormundung. Deshalb Freikirche. Ich glaube nicht, dass ich den Begriff damals schon gehabt habe, und darum ging es. Keine Bevormundung durch eine weltliche Obrigkeit. Die Gemeinde Jesu muss allein auf die Bibel gründend sich selber regieren, sich selber, wenn man so will, bestimmen können. Sie sind damals aus der, aus der Gesellschaft irgendwie damit rausgetreten. Sie haben nicht mehr reingepasst. Und deshalb hat es auch nicht lange gedauert, bis der erste dieser Täufer als Märtyrer gestorben ist. Im Sommer 1525, also ein halbes Jahr später, wurde Hans Krüsi in Luzern angeklagt, die Lehre der Wiedertäufer zu verkündigt zu haben, sozusagen. Er wurde schuldig gesprochen und als Ketzer verbrannt. Seitdem sind viele, viele ihm auch in den Tod nachgefolgt, weil die Überzeugung, wir als Christen, wenn wir Nachfolger des Friedefürsten sind, wir können bei keiner Gewalt irgendwie mitmachen. Wir können nicht Soldaten werden und was immer das Schwert oder Spieß oder sowas in die Hand nehmen oder heute das Gewehr. Nein, dann sind wir keine Nachfolger des Friedefürsten mehr, wenn wir das tun würden. Also Gewaltlosigkeit war ein ganz wichtiger Punkt für sie und eben auch die Verkündigung dieses Evangeliums überall da, wo sie hinkamen. Und die Täufer waren aus Zürich sofort dann ausgewiesen worden, deshalb wohl der erste Märtyrer nicht unbedingt in Zürich, sondern in Luzern. Aber in Zürich hat es danach auch Märtyrer gegeben, und zwar nicht lange danach. Es gibt von den Täufern gesammelt praktisch ein Buch, das Märtyrerspiegel genannt wird. 1561 wurde das erste Mal so eine Zusammenstellung von Märtyrerberichten gemacht. 1615, das haben die holländischen Täufer gemacht. 1615 wurde das dann in eine Form gebracht und da kam, glaube ich, der Gedanke, also der Titel, glaube ich, auf Märtyrerspiegel. Und dann, da sind 800 einzelne namentlich genannte Märtyrer aus diesen Jahrzehnten aufgeführt und zum Teil eben ausführlich beschrieben, zum Teil nur Name und Datum. Und es sind Männer und Frauen. Da sind eine Menge Frauen dabei. Es ist nicht eine Sache, nur wo die Männer sozusagen verhaftet wurden und als Märtyrer vielleicht gestorben sind, sondern auch eine Menge Frauen in dieser ganzen Sammlung dabei. Ja, also diese Seligpreisung über das reine Herz, über das Friedenstiften, haben ihre Grundlage im Wort Gottes, in Gott selber, weil Gott gibt das reine Herz. Gott ist der, der als erster Frieden gestiftet hat für uns hier auf dieser Erde und wir folgen ihm nach, wenn wir als Friedenstifter in diese Welt hineingehen. Ich möchte das Ganze ein Stückchen sozusagen zusammenfassen, also die ganzen Seligpreisungen und damit auch abschließen. Die Seligpreisungen zeichnen ein vollständiges Porträt eines Nachfolgers Jesu. Zuerst finden wir den Christen, der es ernst meint, allein auf seinen Knien vor Gott. Er kniet da in seiner geistlichen Armut, erste Seligpreisung, vor Gott. Er trauert darüber, dass er Gott nicht mehr bringen kann, was Wert hätte in Gottes Augen, dass er eigentlich nichts bringen kann. Dies macht ihn wirklich demütig vor Gott und sanftmütig und mild in seinem Umgang mit den Menschen. Das haben wir schon in die dritte Seligpreisung mit dabei. Er lässt sich in seiner erkannten Armut vor Gott aber nun nicht in falscher Demut zum Schweigen bringen, denn er hungert, er dürstet nach Gerechtigkeit. Er wird in der Mitte dieser sündigen, leidenden Welt aktiv. Er zeigt Barmherzigkeit zu vielen Leidenden, die in Not geraten sind. In der Sünde und Verlorenheit der Welt ist er in seinem Leben authentisch und transparent, dass alle, die ihn anschauen, sehen können, ja, da ist, er ist nicht in Sünde unterwegs, sondern er meint es ernst. Und das zeigt sich auch in seinem Leben, dass wir sehen können. Er hat auch den Mut, in die Mitte streitender Parteien hineinzutreten, um den Versuch zu unternehmen, zu einer Versöhnung und zu einem Frieden beizutragen. Dies bringt ihm aber in den meisten Fällen keinen Dank. Im Gegenteil, er wird verleumdet, geschmäht, verfolgt für seinen Einsatz für Versöhnung und Frieden. In der Liebe Gottes und dem Geist Jesu versucht er, Veränderung zum Guten zu bewirken. Aber es geht ihm letztlich so wie Jesus, seinem Erlöser und Herrn. Er wird vielfach abgelehnt und nicht, wenn man so will, mit offenen Armen empfangen. So ein Nachfolger Jesu, der auf so einem Weg ist, wird hier glückselig gepriesen. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater, ja, diese Seligpreisungen sind ein Herzensgedanke und Herzenswunsch letztendlich von dir für uns, Herr, die wir Nachfolger Jesu sein wollen, die wir als Kinder Gottes in diese Welt gestellt sind. Und Herr, du willst, ja, nicht weniger von uns, nicht einfach nur das, dass wir sagen, na gut, super, ich bin erlöst. Du willst uns eben in dieser Welt haben, dass wir dein Nachfolger des Friedefürsten sind. Und Vater, wir sehen und wir erkennen, wie groß diese gewaltige Herausforderung ist, aber als solche, die in deinen Fußstapfen, Jesus, unterwegs sein wollen und unterwegs sind, folgen wir dir. Folgen wir dir, wo auch immer du uns hinführst. Amen.